Ja, mein Name ist Christine Schwab. Ich bin derzeit an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien als Universitätsassistentin angestellt und ich arbeite aber schon seit vielen, vielen Jahren mit Rabenvögeln, den sogenannten Corviden. Die letzten 3 Jahre hatten wir ein groß angelegtes Projekt, um mit den Krähen im Tiergarten Schönbrunn zu arbeiten. Also Krähen benutzen den Tiergarten Schönbrunn durchaus als sehr permanente Nahrungsquelle. Also die Tiere im Zoo werden sehr häufig in den Freigehegen gefüttert und es ist für die Krähen ein leichtes, einfach dazuzukommen und sich das Futter von denen zu klauen.
Christine Schwab erforscht das komplexe Sozialleben von Raben und Krähen. Auffallend ist, dass es unter Krähen eine Zweiklassengesellschaft gibt. Da gibt es zum einen jene Krähen, die in Paaren zusammenleben und ein Territorium besetzen.
Das sind ganz langzeitmonogame Partnerschaften. Sie bleiben auch das Jahr über hinweg zusammen, also nicht nur während der Brutsaison, sondern über das ganze Jahr hinweg. Man kann relativ sicher davon ausgehen, wenn man irgendwo 2 Krähen sieht, die wirklich viel Zeit nah beieinander verbringen, auch bei der Futtersuche immer beieinander sind und so weiter, es werden vermutlich Paarpartner sein.
Die zweite Gruppe lebt in lockeren Verbänden, die sich am Abend zu großen Schwärmern zusammenfinden.
Das andere, das sind die sogenannten Nichtbrüterverbände, findet man auch bei beiden Arten. Und das ist ganz besonders spannend, weil das sind Vögel, die also noch nicht brüten, die also noch nicht geschlechtsreif sind, das heißt junge Vögel, aber auch erwachsene Vögel außerhalb der Brutsaison oder aber erwachsene Vögel, die nicht verpaart sind, die keinen Paarpartner haben. Und die bilden ganz lockere Verbände, also das sind keine stabilen, engen Gruppen, wo sich nichts tut, sondern ganz im Gegenteil, da tut sich sehr, sehr viel. Sie kommen über Nacht an ihren Schlafplätzen zusammen. Das sind meistens ein paar Bäume in einem bestimmten Gebiet, wo viele, viele Vögel zusammenkommen. Das können Hunderte zum Teil sein. Und tagsüber teilen sie sich aber dann in Grüppchen auf, um auf Nahrungssuche zu gehen. Die können einzeln gehen, in paar kleinere, größere Grüppchen und kommen in der Nacht wieder zusammen. Das ist ein ständiges Hin und Her.
Diese Schwärme bestehen vor allem aus Jungvögeln, die vor kurzem das elterliche Nest verlassen und noch keinen Partner gefunden haben. Aber auch ältere Krähen, die allein sind oder ihren Partner verloren haben, schließen sich diesen Schwärmen an.
Weil auch diese offenen Gruppen bieten eben die Möglichkeit, immer wieder mit Vögeln in Kontakt zu kommen und bieten durchaus die Möglichkeit eines Heiratsmarktes, dass man sich einfach einen neuen Partner zum Beispiel sucht, um dann im Anschluss, wenn das gelungen ist, vielleicht auch wieder sich ein Territorium erobern zu können.
Auch unter Krähen und Raben gibt es Partytiger und Eigenbrötler. Gut integrierte Vögel fühlen sich nur im Schwarm so richtig wohl. Die weniger gut integrierten leiden an Stress, wenn sie zu vielen Sozialkontakten ausgesetzt sind.
Wir haben das in einer Studie, die gerade erst vor 2 Monaten publiziert wurde, in Hormones and Behavior an Raben untersucht, was die Trennung eines Individuums von seiner Gruppe auf seinen Stress bewirkt. Und haben herausgefunden, dass Individuen, die also sehr gut in der Gruppe integriert sind, die leiden quasi sehr drunter, wenn man sie trennt von der Gruppe. Also dann kann man aus ihren Kotproben kann man Stresshormone herausholen quasi, während sie von der Gruppe getrennt sind. Und eben die gut Integrierten, die leiden. Da steigt ihr Stresspegel an, während sie getrennt sind. Der sinkt dann wieder ab, wenn man sie in die Gruppe reintut. Wohingegen Individuen, die jetzt nicht so gut integriert sind, gar nicht so viele Partner haben, mit denen sie interagieren, bei denen sinkt der Stresspegel ab, wenn sie separiert sind. Also die fühlen sich quasi eher ein bisschen wohl, die haben eher in der Gruppe ein bisschen Stress.
Persönlichkeitsforschung an Tieren ist seit 10 bis 20 Jahren ein großes Thema in der Wissenschaft, erklärt Christine Schwab.
Und man kommt immer stärker drauf, dass bei allen möglichen Arten, also bisher bei allen Arten, die man untersucht hat, und das geht wirklich von Primaten, also von Affen bis hinunter zu sozialen Spinnen, durchaus individuelle Unterschiede da sind. In allen möglichen Bereichen, ob sie scheuer sind oder mutiger sind, aggressiver oder weniger aggressiv. Und da wird viel, viel, viel Forschung betrieben. Aber bei jungen Rabenvögeln scheint es momentan eher doch so zu sein, dass sie noch nicht sehr stabil in ihrem Verhalten sind, also nicht allzu gleichbleibend sind in ihrem Verhalten, was einen gut adaptiven Effekt natürlich hat, weil sie in der Zeit, wo sie eben noch jung sind, wie gesagt, aus ihrem elterlichen Territorium raus müssen. Sie kommen in eine ganz neue Gegend, sie kommen in einen neuen Verband. Also ihre ganze physikalische und soziale Umwelt ändert sich. Und es ist vermutlich von Vorteil, hier noch sehr flexibel zu sein und sehr adaptiv im Verhalten zu sein. Wie es dann allerdings bei älteren Vögeln ausschaut, die schon erwachsen sind, das können wir noch nicht sagen, das haben wir noch nicht.
Rabenvögel sind bekannt für ihre Intelligenz. Das zeigt sich natürlich vor allem bei der Futtersuche.
Und es ist natürlich richtig, dass Krähen sehr viel Innovationsfähigkeit an den Tag legen, wenn es darum geht, an neue Futterressourcen zu kommen. Krähen kommen auf ganz viele Ideen. Was auch immer sich ihnen bietet, irgendwie finden sie eine Möglichkeit, dranzukommen, wenn man es nicht absichtlich verhindert, indem man irgendetwas absperrt. In Japan zum Beispiel, da gibt es im öffentlichen Bereich keine Mistkübel mehr. Die haben das einfach so geregelt, dass jeder seinen Mist wieder mit nach Hause nehmen muss, wenn er im Park ein Picknick macht. Und da gibt es keine Mistkübel. Und da hat sich auch die Krähenzahl ziemlich dezimiert.
Wenn es um Futter geht oder um die Jungenaufzucht, sind Raben auch zu Kooperation und zu Gemeinschaftsarbeit fähig.
Zusammenarbeit, also Kooperation jetzt im weiten Sinne, sagen wir mal so, finden wir auf jeden Fall sehr stark bei den Raben zum Beispiel. Raben ernähren sich sehr viel von Fleisch und auch von Kadaver. Und wenn sie jetzt irgendwo, weiß ich nicht, ein totes Reh finden meinetwegen, das im Winter erfroren und verendet ist, und das allerdings auf einem Territorium eines Brutpaars liegt, dann wird dieser Kadaver von dem Paar natürlich verteidigt. Und ein einzelner Rabe hätte jetzt keine Chance, an diesen Kadaver ranzukommen, der wird vertrieben. Was sie dann aber machen, ist, dass sie sogenannte Futterrufe abgeben, um andere Raben herbeizuholen, dass sie einfach in der Menge so viele werden, dass das Brutpaar keine Chance mehr hat, jetzt alle zu vertreiben. Das heißt, sie arbeiten hier zusammen, indem sie zusammenkommen, sodass jeder Vogel dann Zugang zu diesem Kadaver eben kriegt. Sie kooperieren natürlich auch in der Jungenaufzucht, also das würde auch nicht anders gehen. Ein Elternteil alleine schafft es nicht, die Jungen aufzuziehen. Ob sie allerdings so gerne teilen miteinander, da sind wir uns jetzt noch nicht so ganz sicher.
Der Marshmallow-Test ist ein bekanntes psychologisches Experiment, das Walter Mischel zum ersten Mal in den 1960er Jahren durchgeführt hat. Er schenkte vierjährigen Kindern eine Süßigkeit, eben einen Marshmallow. Die Kinder durften, wenn sie wollten, den Marshmallow sofort essen. Gleichzeitig wurde ihnen aber gesagt, dass sie einen zweiten Marshmallow bekommen würden, wenn sie einige Minuten warten würden, ohne die Süßigkeit in den Mund zu stecken. In einer Langzeitstudie fand Mischel heraus, dass jene Kinder, die am längsten warten konnten, im späteren Leben erfolgreicher wurden und mit höherer Wahrscheinlichkeit eine akademische Laufbahn einschlugen. Einen ähnlichen Test hat die Verhaltensforscherin Claudia Wascher mit Krähen durchgeführt. Und die Ergebnisse waren durchaus ähnlich wie bei den vierjährigen Kindern. Auch Krähen sind in der Lage, ihre Impulse zu kontrollieren. Dies gilt als Grundvoraussetzung für kooperatives Handeln.
Der Punkt, um den es geht, ist, dass man in der Lage ist, auf seine Belohnung zu warten. Weil oft, wenn ich ja mit jemandem kooperieren möchte, dann bekomme ich meine Belohnung oft nicht sofort, sondern ich mache ihnen einen Gefallen, da habe ich jetzt mal nichts davon, aber irgendwann einmal geben sie mir den Gefallen wieder zurück, dann haben wir quasi miteinander ja zusammengearbeitet, jeder hat dem anderen was Gutes getan, aber meine Belohnung jetzt, auf die musste ich erst einmal warten. Die Claudia Wascher hat gefunden bei den Krähen, dass die ziemlich lange warten können. Das ist ein sogenannter Exchange-Task, wo dem Vogel ein Futterstück gegeben wird, das er jetzt nicht so gerne mag. In dem Fall war das Brot. Ich glaube, sie hat Brot verwendet. Und gleichzeitig wird dem Vogel aber auch ein Stück Fleisch gezeigt und quasi gesagt, also sie werden zunächst mal darauf trainiert, dass sie wissen, wenn sie das Brot zurückkriegen, dann bekommen sie, was auch immer sie auf der anderen Seite sehen. Und wenn sie jetzt ein Stück Fleisch auf der anderen Seite sehen, dann wurde eben abgetestet, wie lang der Vogel warten kann, um das Brot zurückzugeben, um dann das Fleisch zu bekommen, was er viel, viel lieber hat. Also er musste auf seine Belohnung, die er eigentlich haben möchte, warten. Und bei Krähen konnte sie zeigen, ich glaube, es waren ein oder zwei Vögel, natürlich nicht alle, aber ein oder zwei Vögel, die sehr lange warten konnten. Ich glaube, die haben bis zu 5 Minuten gewartet, was enorm lang ist, gerade für solche kleinen Vögel. Und das würde zumindest darauf hindeuten, dass sie in der Lage sind, ihren unmittelbaren Impuls, nämlich das Brot zu fressen, zu unterdrücken, damit sie später dann eine Belohnung bekommen, die sie eigentlich in Wirklichkeit haben wollen, also die sie vorziehen. Und das wird durchaus als, wie gesagt, als Requisit oder als Voraussetzung verstanden, dass man überhaupt kooperieren kann. Also die Anlagen hätten sie, aber Kooperationsversuche sind auch im Gange und wird auch sehr viel gemacht momentan.
Beziehungen zwischen den Individuen sind wichtige Voraussetzungen für das Lernen und für die Weitergabe von Information. Christine Schwab hat sich die Art der Beziehungen zwischen Krähen und Raben genauer angeschaut.
Was mich aber vor allem interessiert oder was, würde ich auch sagen, eine wichtige Frage für die Kulturfrage an sich ist, ist gar nicht so sehr, was für komplexe Inhalte man lernen kann, sondern von wem man lernt. Ich meine, wir wissen das von uns Menschen auch ganz einfach, wenn wir ganz klein sind, lernen wir mal alles von unseren Eltern oder den älteren Geschwistern meinetwegen, also von der Familie. Später dann kommen wir in den Kindergarten, dann gibt es die Kindergartenerzieher, dann kommt man in die Schule, dann gibt es die Lehrer und Lehrerinnen. Also wir nehmen uns immer mit dem Älterwerden andere Vorbilder. Also wir haben im Laufe unseres Lebens ganz viele verschiedene Vorbilder, von denen wir lernen. Und das ist eigentlich eher die spannende Frage, die mich persönlich stärker interessiert, von wem gelernt wird. Und da haben wir durchaus Versuche bei den Raben schon einige gemacht. Ich habe das schon vor Jahren mit meiner Dissertation damals angefangen, wo wir eigentlich gezeigt haben, dass sie von ihren engsten Artgenossen lernen, sagen wir mal so. Also mit denen sie die engsten Beziehungen haben. Bei Jungvögeln, Jungraben, sind das die Geschwister, das habe ich vorhin schon gesagt, solange sie wirklich noch sehr jung sind, haben sie mit denen die engsten Beziehungen, das lässt sich gar nicht auseinanderdividieren, das ist einfach so. Das heißt, da lernen sie von ihren Geschwistern am besten. Wir haben das aber unlängst dann auch mit einer Gruppe von Raben getestet, die bereits subadult sind, also aus dem Familienalter oder Geschwisteralter, sagen wir so, schon heraus waren, aber noch nicht verpaart waren, also genauso zwischendrin, so halbstarke, halbwüchsige, würde man sagen. Und da hat sich auch gezeigt, dass die tatsächlich am besten von den Individuen lernen, mit denen sie enge, positive Beziehungen haben. Also das denken wir schon, weil wir wissen gerade von Raben sehr gut, dass sie sehr, sehr qualitativ unterschiedliche Beziehungen entwickeln können zu Artgenossen. Also es gibt eben welche, die wirklich sehr enge Beziehungen haben. Es gibt andere, die sich überhaupt nicht ausstehen können, und es gibt wieder andere, wo man sich gleichgültig gegenübersteht, so auf die Art. Und da differenzieren sie sehr gut. Und wir wissen auch, dass sie sich sehr lange, also zumindest auf über 3 Jahre hinweg, so lange haben wir das getestet, an frühere Freunde auch erinnern können. Raben sind sehr langlebige Tiere. Die können in freier Wildbahn durchaus 30, 40 Jahre alt werden, Krähen etwa 15 bis 20 Jahre, also durchaus lang. Und wie, was ich schon erwähnt habe, bei diesen Nichtbrüterverbänden, die können auch lang aus diesem Verband weg sein. Das kann Wochen oder Monate sein, können sogar Jahre sein, vielleicht bis sie wieder zurückkommen. Und die können sich dann offensichtlich, wenn sie wieder auf Individuen treffen, mit denen sie mal eine sehr gute Beziehung hatten, sich offensichtlich auch wieder an die erinnern. Und das ist auch eine enorme Leistung.